Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf und sprach. So beginnt Jesus die größte Predigt aller Zeiten, und keine Angst, ich bin nicht jetzt verrutscht irgendwie in der Zeile und fange jetzt wieder von vorne an. In den letzten Wochen haben wir uns mit dem ersten Teil dieser Bergpredigt beschäftigt, mit den sogenannten Seligpreisungen. Und ich hoffe, wir haben es nicht nur mal gehört, sondern wir haben es ergriffen, dass es hier nicht um eine Pflichtenliste geht, so eine To-Do-Liste, was wir noch erledigen müssen, damit wir dann ordentliche Christen sind, sondern es ist eine Beschreibung des Lebens, was Gott uns durch Christus schenkt. Ich hatte am Anfang mal Oswald Chambers zitiert, der sagt, die Bergpredigt ist nicht eine Reihe von Prinzipien, denen wir zu folgen haben. Sie ist eine Aussage über das Leben, das wir führen werden, wenn der Heilige Geist in unserem Leben zum Zuge kommt. Wenn Christus bei uns zum Zuge kommt, wenn er unser Leben durch und durch prägt, dann wird unser Leben so aussehen, und es hat dann auch einen Verheißungscharakter, diese Bergpredigt. Und wir haben gesehen, es wird ganz deutlich, dass die Maßstäbe von Jesus ganz anders sind als die Maßstäbe dieser Welt. Nicht einfach ein bisschen besser hier, ein bisschen rücksichtsvoller da, aber im Prinzip das gleiche Programm, sondern ein völlig anderes Programm. Das Programm von seinem Reich, von seinem Königreich. Hier ist immer vom Himmelreich die Rede bei Matthäus, das ist das Gleiche. Und das sind ganz andere Maßstäbe dieser Welt. Und vielleicht können wir ganz kurz durchgehen, wer ist selig, wer ist glücklich zu preisen, wer ist anerkannt bei Gott, heißt das. Also was ist eine Form zu leben, die Gott gut findet? Das sind die, die arm sind vor Gott, haben wir gesehen. Die gewiss sind, ich komme mit leeren Händen vor Gott, ich habe nichts zu bringen, ich versuche gar nicht erst, Gott zu beeindrucken mit irgendetwas. Die Trauernden, die leiden an ihrer eigenen Sünde und an der Kaputtheit dieser Welt, in der wir leben. Die Sanftmütigen, nennt Jesus selig, die nicht zuallererst ihre Interessen durchsetzen wollen, mit dem Kopf gegen oder durch die Wand, sondern die Raum lassen für das, was dem anderen dient. Die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, sagt Jesus. Die sich danach sehnen, Jesus ähnlicher zu werden, heißt das mit anderen Worten. Die diese Gerechtigkeit in ihrem Leben sehen wollen und die diese Gerechtigkeit in ihrer Umgebung sehen wollen, in ihrer Gesellschaft, und danach hungern und dürsten und nicht zynisch sich abgefunden haben damit, dass alles so ist, wie es ist. Selig sind die Barmherzigen, sagt Jesus, die nicht nur Barmherzigkeit für sich in Anspruch nehmen, sondern sie gerne mit Freude weiterschenken und das zu einem Lebensstil werden lassen. Die reinen Herzens sind, die auf eine Sache ausgerichtet sind, nein, auf eine Person, auf Jesus selbst, und die sich von ihm Gerechtigkeit und Reinheit und dieses neue Leben schenken lassen. Und vor zwei Wochen haben wir gesehen, selig sind die Frieden stiften, die nicht Boten sind von Hass, von Spaltung oder auch von Gleichgültigkeit, sondern die erfahren haben, Christus ist unser Friede. Und er ist nicht nur mein Friede, für mich privat, sondern unser Friede. Und er stiftet Gemeinschaft, er stiftet Einheit, und er lädt uns ein, andere in diese Gemeinschaft mit hineinzunehmen. Und nun schließt eine achte Seligpreisung diese Reihe der Seligpreisungen ab. Und weil die nicht so ganz glatt runtergeht, wie die anderen zum Teil auch, erklärt Jesus dann am Anschluss noch ein bisschen, was er meint. Das ist ganz interessant. Erstmal die Seligpreisung, so wie wir das kennen, und dann noch eine kleine Erweiterung. Da sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 10 bis 12, selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. König seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Und das ist eine Seligpreisung, die funktioniert ein bisschen anders als die anderen. Hier wird nicht eine Eigenschaft beschrieben, die anzustreben ist. Überhaupt etwas, was wir anstreben sollen, wie Barmherzigkeit oder Sanftmut oder Frieden stiften, das ist was, wo wir uns aktiv nach ausstrecken. Verfolgt werden, da haben wir keinen Auftrag, das aktiv anzustreben. Oder uns das zu wünschen auch nur, oder zu sagen, dann, ich muss ja ein richtiger Christ sein, da muss ich mal ein bisschen nachhelfen. Nein. Aber Jesus beschreibt hier in dieser achten Seligpreisung eine Reaktion der Welt auf unser Christsein. Und es ist eine Reaktion, die nach den Worten von Jesus so unausweichlich ist, dass sie für uns zum Test wird. Ich erkläre das gleich noch, was ich damit meine. Eine Reaktion, eine unausweichliche Reaktion auf unser Christsein. Und das ist mein der erste Gedanke, den ich da mit euch anschauen möchte, möchte ich überschreiben, Verfolgung ist normal. Jesus sagt es hier ja nur ganz kurz und ein bisschen indirekt an anderen Stellen ganz ausdrücklich. Verfolgung, Widerstand, Opposition zu eurem Glauben ist die normale Reaktion, wenn ihr mit mir lebt, wenn ihr mir ähnlich werdet. Und er sagt dann, schaut, was sie mit mir machen. Und etwas Besseres, etwas anderes braucht ihr für euch nicht zu erwarten. Es ist normal, sagt Jesus, und wir werden gleich sehen, warum das so ist und was die geistliche Prinzip dahinter ist. Aber es ist auch normal, wenn wir mal in unsere Welt schauen. Wenn wir einfach nur mal den Blick schweifen lassen, ich habe mal ein paar Dinge rausgegriffen aus dem November oder Oktober 2008, die heute geschehen. Vielleicht habt ihr gehört, es ging auch per E-Mail zum Teil rum, was in Indien los ist. Bundesstaat Orissa im Nordosten dieses riesigen Subkontinents, da ist ein extremistischer Hindu-Prediger, der da eifrig dabei war, Christen zurückzubekehren, mit mehr oder weniger Nachhilfen zum Hinduismus, der ist ermordet worden. Eine maoistische Terrorgruppe hat sich sehr schnell dazu bekannt, aber viele Hindus sagen trotzdem, das waren die Christen. Und da ist eine echte Pogromstimmung aufgekommen und es sind gewalttätige Angriffe auf Christen losgegangen. Und also seit Ende August, als dieser Mord war, sind mindestens 30 Christen ermordet worden auf bestialische Weise. Frauen sind vergewaltigt worden. Hunderte Kirchen und Häuser wurden zerstört. Zehntausende Christen sind aus Angst in den Dschungel geflohen. Circa 13.000 Christen leben in Aufnahmelagern an diesem Sonntagmorgen. Und es ist dann auch in anderen Bundesstaaten, auch im Süden, der sonst eigentlich relativ friedlich ist, zu Ausschreitungen gekommen. Und Christen werden unter Druck gesetzt, zum Hinduismus zurückzukehren, ob sie da vorher dabei waren oder nicht. Eritrea, Ostafrika, haben wir immer mal wieder was von gehört, die Lage ist unverändert. 2000 Christen sind in Haft, einfach weil sie Christen sind. Ihnen wird gesagt, wenn ihr Jesus verlasst, dann könnt ihr sofort freikommen. Und viele sagen, nein, ich verleugne Jesus nicht. Und sie sind im Sommer in Metallcontainern untergebracht, wo die Sonne drauf knallt. Und der Container ist voller Menschen. Brutale Haftbedingungen. Das iranische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, vielleicht habt ihr davon gelesen, dass nun auch offiziell legal Abfall vom Islam, also wenn ein Moslem Christ wird zum Beispiel, mit dem Tod bestraft wird. Was vorher schon häufig praktiziert wurde, jetzt ist es offizielles geltendes Recht. In Afghanistan wurde am 20. Oktober Gail Williams, eine christliche Entwicklungshelferin mit Serve Afghanistan aus England, auf offener Straße erschossen. Einfach weil sie als Christ dort ist und den Menschen dient. Und die Taliban haben sich dann später dazu bekannt. Sie kannte die Gefahren, aber aus Liebe zu den Menschen in Afghanistan ist sie dort geblieben und hat ja mit ihrem Leben bezahlt. Ich will euch nicht erschlagen mit diesen Geschichten, aber das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was heute in der Welt geschieht. Wir haben einiges an Informationen auch hinten liegen von Open Doors und anderen Organisationen, wo ihr genaueres lesen könnt. Wir haben auch eine Petition an die indische Botschaft, wo wir Druck machen können, dass die indische Regierung sich einsetzt, diese Morde, diese Verfolgungswelle zu stoppen in den Bundesstaaten. Da möchte ich euch herzlich bitten, da mit eurem Namen das zu unterstützen nachher. Es hat immer wieder Einfluss, wenn Regierungen merken, Christen in der ganzen Welt sehen, was da los ist. Also es ist ein Ausschnitt, aber mir ist es wichtig auch zu sagen, das, wovon Jesus hier spricht, das fängt nicht nur bei solchen blutigen Ausschreitungen an. Das fängt nicht da an, wo Christen in nordkoreanischen Arbeitslagern ihre eigenen Gräber schaufeln müssen, bevor sie erschossen werden, sondern das fängt im Kleinen an. Und das Prinzip ist sozusagen das Gleiche, und Jesus macht es selber deutlich. Selig seid ihr, sagt er in Vers 11, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen oder beschimpfen und verfolgen und auf alle mögliche Weise verleumden. Was Schlechtes über euch sagen, wenn sie damit lügen, sagt er. Also wenn sie recht haben, dann ist das euer Problem. Aber wenn sie euch übel nachreden, dann seid ihr selig. Und das ist genauso ein Teil von dieser Verfolgung, dass wir verspottet werden, dass wir ausgegrenzt werden in bestimmten Dingen. Sagen wir, der ist Christ, mit dem ist nichts anzufangen. Dass irgendwo Kontakte abgebrochen werden, weil man plötzlich so komisch wird, also komisch religiös. Oder dass auch üble Dinge erzählt werden über Gemeinden, über Christen, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Das ist alles nicht weit weg, und ich bin mir sicher, viele von euch haben das eine oder andere davon selber erfahren. Und Verfolgung auf diesen ganz unterschiedlichen Ebenen, das ist mir wichtig zu sagen, weil dass es hier Pogrome gibt, wird es eine Weile dauern, hoffe ich, aber diese unterschwelligen Dinge, die sind sehr nah. Und diese Verfolgung ist nicht nur normal, sie ist auch logisch. Denn es geht hier um Menschen, es geht nicht um Menschen, die irgendwo auf dem im Reisepass stehen haben, der ist Christ, oder irgendwo auf der Steuerkarte, sondern es geht um Menschen, Jesus spricht zu Menschen, für die Bergpredigt, für die Seligpreisung der Maßstab sind, die dieses Jesusleben leben. Es geht nicht um Menschen, die einfach nett sind. Denn wegen Nettsein ist noch niemand gekreuzigt worden. Und es ist auch noch niemand gekreuzigt worden, weil er den Leuten gesagt hat, seid nett zueinander. Das ist manchmal so ein groteskes Missverständnis über Jesus, dass er so ein lieber Küchentagsonkel war, für Nachmittagstalkshows oder so. Nein, es geht nicht um Nettigkeit, es geht um Wahrheit und eine Wahrheit, die eine Kraft hat und eine Wahrheit, die Leben verändert. Das Leben, von dem die Seligpreisungen sprechen, ist ein Leben in Gerechtigkeit. Und zwar in Gerechtigkeit, wie Gott sie definiert, nicht wie ich das nun gerade empfinde und richtig oder falsch finde. Und wer in diesem Lebensstil lebt, wenn du sagst, ja, das ist mein Leben, dann heißt das, du hast Gottes Urteil über dein altes, gottfernes Leben akzeptiert. Du hast gesagt, ja, das war Mist, das war nichts wert vor Gott. So wie Paulus sagt, ich habe alles richtig gemacht nach den damaligen Maßstäben, so wie ich das gelernt habe, nach dem Gesetz untadelig. Wer kann das schon behaupten? Und doch erachte ich das alles für Dreck. Es ist nichts wert, weil es mich keinen Zentimeter näher zu Jesus bringt. Und du hast anerkannt, ja, dieses Urteil Gottes über mein Leben ist gerecht. Und Gott schenkt mir Gnade, Gott schenkt mir Vergebung, ganz frei als Geschenk. Und ich kann neues Leben bekommen von ihm. Ein Leben, das ganz anders ist. Ich lebe aus seiner Gnade, und dann strecke ich mich auf dieser Basis danach aus, seinen Willen zu tun. und in diesen Sanftmut hineinzuwachsen und ein Friedensstifter zu sein und all die anderen Dinge, von denen wir gehört haben, weil ich begriffen habe, dass ich arm im Geist bin, weil dass ich nichts zu bieten habe. Dieses Urteil habe ich anerkannt und danach lebe ich oder will ich leben. Mal gelingt es mir besser, mal falle ich auf die Nase, aber das ist der Weg, den ich eingeschlagen habe. Und wie reagieren Menschen darauf, wenn jemand so einen Weg eingeschlagen hat? Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen sind. Vielleicht erstmal durchaus Anerkennung. Bewunderung, ja, also wenn du das so kannst, ist ja allerhand, dass es sowas noch gibt. Die Jana schrieb das neulich, dass jemand sie gefragt hätte, hast du das so Christ? Ja. So richtig so mit in die Kirche gehen? Ja. Du bist ja krass drauf. Also erstmal so ein ungläubiges Staunen und vielleicht finden die Leute das sogar irgendwie bewundernswert. Von der Urgemeinde heißt es mal an einer Stelle, sie hatten Wohlwollen beim ganzen Volk. Weil die gemerkt haben, die machen positive Dinge, das verändert sich was. Es gibt Städte in China, wo die Polizei mit den christlichen Gemeinden zusammenarbeitet, die sie anderswo in China verfolgen, einfach weil sie gemerkt haben, Kriminalität geht runter, die saufen nicht mehr und so weiter. Es ist irgendwie, wir haben weniger Arbeit, das ist ja auch für manchen Polizisten ein Argument. Also, da kann durchaus Wohlwollen sein, aber irgendwann kommt auch ein Punkt bei vielen, ich will nicht sagen, das ist pauschal immer so, aber irgendwann kann ein Punkt kommen, wo der andere merkt, ich werd in Frage gestellt. Das wird aber ungemütlich, dass der so lebt. Ich mache fröhlich, wie ich es immer gemacht habe, in meinem Lebensstil, wo vielleicht manche Dinge nicht so korrekt sind, und mein Kollege sagt, ich mache das nicht. Du, wenn du das für dich vereinbaren kannst, dann mach das. Ich rede dir da gar nicht rein, aber ich betrüge die Steuer nicht und meine Frau auch nicht und ich sage auch irgendwann jetzt, das waren jetzt genug Gläser mit dieser Flüssigkeit, damit ist jetzt genug. Und dann kann es passieren, dass der andere plötzlich aggressiv wird. Sie sagt, du willst mir wohl einen reinwirken und willst mir wohl zeigen, wie toll und moralisch du bist. War überhaupt nicht deine Absicht. Also wenn es deine Absicht war, dann geh nochmal in dich. Aber häufig merken wir das selber gar nicht, sondern wir sagen einfach, ich habe das von Jesus erkannt, ich will das so machen. Und andere sagen, oh, du bist arrogant und du bist gesetzlich, wenn die schon ein bisschen was von Religion kennengelernt haben und die Vokabeln kennen. Oder ich habe das früher erlebt häufig, dass Leute gesagt haben, ihr wollt uns ja den Glauben absprechen. So im kirchlichen Kontext, war überhaupt nicht unsere Absicht, aber wir haben halt unseren Glauben gelebt, so wie wir ihn von Jesus geschenkt bekommen haben. Und das hat andere in Frage gestellt. Und da wundere dich nicht, wenn es da zu aggressiven Reaktionen kommt, wenn da Leute ungemütlich auch werden. Also achte darauf, dass die Vorwürfe nicht zutreffen, dass du arrogant seist. Oder es gibt, soll ja durchaus vorkommen, dass Christen tatsächlich sich so verhalten, habe ich mal gehört. Aber es kann sein, dass du ganz arglos deinen Weg mit Jesus gehst und genau diese Vorwürfe bekommst. Und dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Und dann wundere dich nicht. Das sagt Jesus in Johannes Kapitel 15. Wenn euch die Welt hasst, und kleine Anmerkung, hassen ist ein sehr heftiges Wort, bei Johannes denkt sehr oder redet sehr schwarz-weiß. Also das kann heißen ablehnen, das kann heißen in Frage stellen, das kann heißen mit euch nicht so viel zu tun haben wollt. Das muss nicht heißen ein glühender Hass. Kann aber auch sein. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Also wenn ihr genauso seid, gleich und gleich und so, ne? Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Verfolgung ist normal, sie ist die natürliche Reaktion des natürlichen Menschen, der sich erwischt fühlt. sagt, hier ist jemand, der in Gerechtigkeit lebt, der in Reinheit lebt, und ich merke meine Unreinheit. Das sagt er natürlich nicht. Wenn du den darauf ansprichst, dann wird er das auch bestreiten. Aber das ist ganz häufig eine Reaktion. Und wenn ihr mal darauf achtet, wie auf Christen teilweise eingeschlagen wird, wenn auch in den Medien über wiedergeborene Christen berichtet wird oder dann über irgendeinen jungen Popmusiker, der sagt, ich warte mit Sex bis zur Ehe oder dies oder jenes, mit welchen spitzen Fingern die angefasst werden und mit welcher Häme da gearbeitet wird häufig. Und besonders, wenn es dann schief geht und dann so jemand, gibt es ja in den USA so ein paar Beispiele, der das sehr deutlich vorher gesagt hat, dann eben doch einen etwas anderen Lebensstil praktiziert. Mit welcher Freude das aufgenommen wird, das ist, lässt schon tief blicken, denke ich, bei denen, die so darüber schreiben oder berichten. Und mir ist wichtig dabei zu sagen, es geht hier um ein geistliches Problem, was eine geistliche Lösung hat. Ja, wir können uns auch in einer Minderheiten- und Verfolgungsrolle gefallen. Es gibt manchmal, das ist so eine Verwechslungstendenz. Gibt es manchmal in religiösen Gruppen, manchmal auch in politischen Gruppen, haben wir hier gerade eine Gruppe, die sich von Feinden umzingelt sieht. Und das ist wichtig, dass wir da uns verhüten. Denn da kann man dann tatsächlich eine Arroganz an den Tag legen, nach dem Motto, Geschmack macht einsam und ich bin richtig und die anderen sind alle falsch und darin gefalle ich mir ganz gut. Nein, unser Herz sollte bluten deswegen, wenn Menschen ja nicht nur uns ablehnen, sondern Jesus ablehnen. Es sollte uns wirklich in der Seele wehtun und an anderer Stelle sagt Jesus, für genau diese Menschen sollen wir beten, wir sollen sie segnen. Wir sollen ihnen alles Gute wünschen. Und wir brauchen nicht Rache von uns oder irgendwie die Retourkutsche, sondern sie brauchen Offenbarung von Gott. Und dafür können wir beten. Und ich höre immer wieder von Situationen, wo genau das geschehen ist. Wo manchmal auch in ganz extremen Verfolgungssituationen die Verfolger sagen, so wie diese Christen sich verhalten, wir wollen sie doch umbringen und ihnen das Haus anstecken. Und sie sind immer noch freundlich und segnen uns. Jetzt wollen wir rausfinden, was es mit diesem Jesus wirklich auf sich hat. Und eines der besten Beispiele, da war es nicht durch die Reaktion der Christen, aber durch eine direkte Intervention von Gott, war der Christenverfolger Saulus von Tarsus, der von Gott erwischt wurde. Und es hat keiner erwartet vorher, es hat keiner geglaubt. Und viele hatten ihn abgeschrieben. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, dass du die Leute, die dir das Leben vielleicht manchmal schwer machen, nicht abschreibst. Guck, was aus Paulus geworden ist. Der ist nicht gerade noch so, dann doch rein, er hat gerade doch noch die Kurve gekriegt. Nein, er hat sich an die Spitze der Bewegung gesetzt und war ein mächtiges Werkzeug in Gottes Hand. Also, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, es ist eine geistliche Auseinandersetzung. Und wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen für Menschen. Das ist mir sehr wichtig, dass wir das im Blick haben. Also warum reagieren Menschen so? Das haben wir gesehen. Und warum werden Christen verfolgt? Jesus sagt hier nicht, selig sind die, die verfolgt werden. Punkt. Es gibt Menschen, die zu Recht verfolgt werden. Wenn du eine Bank überfällst, dann hoffe ich, dass du verfolgt und auch zur Strecke gebracht wirst. Ja, es nimmt mich persönlich. Und für dich hat, in der Situation hat Jesus keine Verheißung für dich, in dieser Verfolgung. Oder auch jemand, der sich für seine Ideale einsetzt, in feindlicher Umgebung, das ist, im Gegensatz zum Bankraub, kann das durchaus ehrenwert sein. Aber das ist noch nicht unbedingt diese Verfolgung, von der Jesus hier spricht. Jesus sagt, selig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das schließt schon mal die Bankräuber aus. Aber das sagt uns auch, ihr seid nicht selig, wenn ihr verfolgt, benachteiligt, verspottet werden, wegen eurer eigenen Dummheit. Weil ihr euch dusselig angestellt habt. Weil ihr behauptet habt, ihr evangelisiert, aber in Wirklichkeit habt ihr lieblos Propaganda gemacht. Und Leuten vermeintliche oder tatsächliche Wahrheiten um die Ohren geknallt. Und manchmal sind Christen da sehr einfallsreich, sich ohne Not in Schwierigkeiten zu bringen. Und das ist nicht das, was gemeint ist. Und da sollen wir dann auch nicht in so einen Märtyrerkomplex fallen. Da war eine Gemeinde, die haben einen Haufen Kassetten und Bücher verkauft und das nicht ordentlich steuerlich auf die Reihe gekriegt, haben dann die Gemeinnützigkeit verloren. Das ist natürlich eine schlechte Sache für eine christliche Gemeinde. Und dann haben sie groß geschrieben, wir werden hier verfolgt und so weiter und die Behörden sind gegen uns. Und oder das sind Evangelisten, die etwas kreativ mit Zahlen umgehen, was Bekehrungen oder was Heilungen angeht. Und dann zählt mal jemand nach. Und dass die danach zählen, nicht immer das in bester Absicht tun, ist klar. Aber wenn man sich angreifbar macht, wird man auch angegriffen. Hier geht es um ein unschuldiges Verfolgtwerden, um der Gerechtigkeit willen und einen Vers weiter sagt Jesus, um meinetwillen. Und das zeigt, um welche Gerechtigkeit es da geht. Also nicht um irgendeine theoretische, philosophische Gerechtigkeit, sondern um die Gerechtigkeit in der Nachfolge, in der Nachahmung von Jesus. Diese Gerechtigkeit, die in dir Raum greift, wenn du Jesus ähnlicher wirst. Ich gerate in Schwierigkeiten da, wo ich in Jesu Spuren gehe. Und das haben wir gesehen bei der vierten, glaube ich, Seligpreisung, selig die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Hier kommt sie wieder. Da geht es um die persönliche Gerechtigkeit oder wir sagen Heiligung, dass wir uns danach ausstrecken, aber es geht auch um Gerechtigkeit in einem größeren Kontext. Was ist um mich herum los? Was passiert hier? Wo werden Menschen schlecht behandelt? Wo werden Menschen ausgebeutet? Wo kann ich auch da Einfluss nehmen? Johannes der Täufer hat sich nicht nur um seine eigene Gerechtigkeit gekümmert, sondern er hat Herodes zur Rede gestellt für seinen sündigen Lebensstil und hat dafür mit dem Leben bezahlt. Es ist wichtig, dass Jesus seine Jünger auch dort selig preist, wo sie nicht unmittelbar um des Bekenntnisses zu seinem Namen willen, sondern um einer gerechten Sache willen leiden. Es ist wichtig, dass Jesus seine Jünger auch dort selig preist, wo sie nicht unmittelbar um des Bekenntnisses zu seinem Namen willen, sondern um einer gerechten Sache willen leiden. Das schreibt Dietrich Bonhoeffer 10 Jahre, bevor er selbst um einer gerechten Sache willen erhängt wurde. In Kirchen wurde dann lange diskutiert, ob denn Bonhoeffer ein echter Märtyrer sei, weil er nicht im engsten Sinne um des Glaubenszeugnisses willen getötet wurde. Also wie unsere Geschwister in Eritrea, denen gesagt wird, jetzt schwöre Jesus ab, dann lassen wir dich laufen oder nicht, dann kommst du wieder in den Kerker. Sondern er hat sich ja politisch aktiviert, auch im Widerstand engagiert. Aber für ihn war es so eine gerechte Sache, die direkt aus seinem Christsein herausfloss. Es ist natürlich dann manchmal eine Ermessenssache, wo wir da stehen. Aber es geht um diese Gerechtigkeit von Jesus. Und Petrus sagt es nochmal im 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Niemand unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, und gemeint ist hier, leidet er Verfolgung, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Also, in anderen Worten, wir sollen uns darum bemühen, dass wir nicht verfolgt werden, weil wir die Steuern nicht bezahlt haben oder andere Dinge getrieben haben. Aber wenn wir verfolgt werden, um Jesu willen, um der Gerechtigkeit willen, dann, und das ist nicht gemeint, dass ich das jetzt ungerecht finde, dass ich diese Steuern zahlen muss, ja, sondern von Jesus her gedacht, dann soll ich mich freuen und Gott ehren. Und das ist das Fantastische bei dieser Sache. Jesus gibt eine Verheißung, auch hier. Er sagt, er könnte ja auch sagen, Leute, ich habe euch jetzt viele schöne Dinge gesagt und jetzt gibt es da noch was, das müsst ihr auch wissen. Das kann gefährlich werden, es kann Ärger geben. Ihr müsst das einfach in Kauf nehmen, wenn ihr mir folgt. Und wir hoffen einfach mal, dass es gut geht. So. Ja, also es gibt ein gewisses Risiko, damit musst du leben. Wenn du Feuerwehrmann wirst, dann weißt du, dass dir dann irgendwann mal ein brennender Balken auf den Kopf fallen kann. Nein. Jesus gibt auch hier eine Verheißung, so wie bei den anderen Seligpreisungen. Er sagt eben nicht, übrigens, das könnte passieren, sondern selig seid ihr, wenn euch das geschieht. Denn, Vers 10, ihnen gehört das Himmelreich. Und wenn ihr die Seligpreisung lest, wir haben sie jetzt über fast 3 Monate verteilt gelesen, da fällt es nicht so auf, aber wenn ihr sie am Stück lest, merkt ihr, Moment mal, das hatten wir doch gerade. Das kam doch schon mal vor. Nämlich bei der ersten Seligpreisung, selig sind, die Armen sind vor Gott oder die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das war die erste. Und jetzt sind wir bei der letzten Seligpreisung. Und Leute, die sich mit Sprachgestalt beschäftigen, freuen sich, dass Jesus hier eine wunderbare Klammer setzt, was mit der gleichen Verheißung anfängt und endet. Aber das ist nicht einfach nur, damit die Lyrik stimmt, sondern es ist eine tiefe Wahrheit, um die es hier geht. Bei der ersten Seligpreisung haben wir gesehen, es geht hier um die Wahrheit, es geht hier um den Kern des Christentums, um die Grundlage unseres Christseins. Erst wenn ich ergriffen habe, dass ich geistlich arm bin, dass ich mit leeren Händen und leeren Taschen vor Gott stehe, dass ich aus mir heraus nichts tun kann, dass ich, wie ein Ausleger es formuliert, nicht über die Ressourcen verfüge, irgendeine Vorgabe dieser Bergpredigt zu erfüllen. Und wenn ich mich dann mit dieser Erkenntnis ganz in Christi Arme werfe und sage, nur du kannst mir helfen, nur durch dich kann ich es tun, dann erst kann ich mich wirklich Christ nennen. Dann erst gehöre ich eigentlich dazu. Dann erst gehört mir die Verheißung des Himmelreiches. Das heißt, ich gehöre dann in das Reich Gottes, in die Herrschaft Gottes, die hier schon angefangen hat und in Ewigkeit Bestand hat. Das ist eigentlich die Definition von Christsein, dass ich sage, ich bin, wir sind Bettler, das ist wahr, füll du uns die Hände, hat Luther gebetet. Und wir sind dann reich, weil du uns beschenkst. Alles, was wir haben, ist uns geschenkt aus lauter Gnade. Darum geht es in der ersten Seligpreisung. Und das ist ja eine Definition von Christsein. Und auf der gleichen Ebene sagt Jesus jetzt, selig, die verfolgt werden. Nicht PS, Risiken und Nebenwirkungen und so weiter, sondern das ist genauso grundlegend. Das ist der Test für alle anderen Seligpreisungen, hatte ich am Anfang schon mal gesagt. So wie ich arm im Geist sein muss, um ins Reich Gottes zu kommen, so werde ich Verfolgung oder Widerstand erleben, wenn ich zum Reich Gottes gehören will. Und umgekehrt, wenn ich als Christ Jahre und Jahrzehnte einfach so mein Leben lebe und nie auch nur den leisesten Hauch von Widerstand und Opposition erlebe, um Jesu Willen, dann ist es gut, dass ich mein Christsein völlig in Abrede stelle, aber dass ich mal schaue, was ist da los? Ist so wenig von der Gerechtigkeit Christi in meinem Leben zu sehen? Bin ich so mit meinem Licht unter dem Scheffel, wie Jesus das ein paar Verse weiter sagt, dass die Leute es gar nicht rausgekriegt haben, dass bei mir was anders ist? Wenn da was anders ist, oder mache ich eigentlich hier nur mit und bin christlich irgendwie sozialisiert, aber habe diese Lebensveränderung nie erfahren, dann ist das Angebot ja da und die Einladung, dass ich zu Jesus komme. Aber diese Frage müssen wir uns stellen lassen. Und natürlich in einer satten und friedlichen Gesellschaft umso mehr. In anderen Teilen der Erde ist es, wenn du dich entscheidest, Christ zu werden, weißt du, was das heißt. Dann weißt du, was du auf dich nimmst. Bei uns brauchen wir da manchmal Jahre, bis wir das begriffen haben. Und mancher Christ lernt es nie, was er da eigentlich für eine Entscheidung getroffen hat. Also, wo wird die Gerechtigkeit Gottes sichtbar in meinem Leben? Das ist die Frage. Und umgekehrt, wenn ich dieses Feuer, diesen Widerstand erfahre, wenn ich merke, da gibt es Ärger, dann darf ich wissen, ja, das Reich Gottes gehört mir. Ich gehöre jetzt schon zu seiner neuen Welt. Und ich darf sie in Ewigkeit genießen. Das ist seine Verheißung. Und er sagt noch ein zweites in Vers 12, freut euch und jubelt als Reaktion auf die Verfolgung. Und wir lesen dann später in der Bibel, dass Menschen das tatsächlich gemacht haben. Apostelgeschichte 5, da riefen sie, also das ist der Hohe Rat, die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Das haben sie als ein Privileg verstanden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lernen und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Sie haben es als Ehre, als Würde gesehen, dass sie da teilhaben durften. Also nicht aus Masochismus oder aus Leidenssehnsucht sollen wir uns freuen, sondern weil wir identifiziert werden mit Jesus und mit den Propheten, die hier als Glaubensvorbilder dargestellt werden. Wir könnten heute sagen, auch die Glaubenshelden aus 2000 Jahren Kirchengeschichte, die ihr Leben hingelegt haben für Jesus. Und ich darf wissen, ich gehöre wirklich zu ihm. Wenn der Teufel dich angreift für dein Glauben, dann weißt du, da muss was sein. Sonst würde ihn das nicht interessieren. Also die er schon sicher in der Tasche hat, die lässt er meistens eher in Ruhe. Also du darfst wissen, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du um deines Glaubens willen verfolgt wirst. Und offensichtlich identifizieren andere dich mit Christus. Das ist auch ein Kompliment, was sie dir machen. Wenn ich lese, dass in Saudi-Arabien, in einem Land, das 99,9999 muslimisch ist, die schärfsten Strafen verhängt werden, wenn da einer im Handgepäck eine Bibel hat, als Tourist, eine englische oder eine deutsche, dann merke ich, was für eine Angst diese Leute haben vor der Kraft des Evangeliums. Und welche Angst sie vor dir haben und vor mir, wenn wir da hinkommen. Das ist ein ganz schönes Kompliment eigentlich, oder? Das Evangelium hat Kraft und Jesus ist mit dieser Kraft in dir. Und Jesus nennt noch etwas anderes als Grund für diese Freude. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Darüber können wir uns freuen. Und ich weiß, dass manche Christen aus guter evangelischer Tradition ein bisschen Mühe haben mit diesem Lohnthema. Das klingt irgendwie falsch. Wir haben doch gelernt, man kann sich nichts verdienen und so weiter. Ist das nicht auch irgendwie unmoralisch, wenn ich das nur wegen der Belohnung mache? Also, das wäre eine eigene Predigt. Also stellt euch vor, da ist ein Mann, der eine Frau heiratet wegen ihres Geldes. Oder eine Beziehung mit ihr anfängt. Da ging doch jetzt gerade was durch die Presse irgendwo, wo es dann anschließend die Erpressung gab. Er heuchelt Liebe und sein Lohn ist Geld. Und das zu Recht sagen wir, das ist verkehrt, das ist unmoralisch. Ist ja keine Schande, wenn die Frau Geld hat, aber wenn das die Motivation ist, dann ist da was ganz falsch. Also er hat sie nicht wirklich geliebt, sondern nur um zu. Andererseits kann man sagen, eine glückliche Zweisamkeit, ein glückliches Eheleben, ich gehe jetzt von einem positiven Fall aus natürlich, das ist der Lohn der treuen Liebenden. Ja, könnt ihr mir folgen? Also wenn zwei sich füreinander hingeben, dann werden sie als Ergebnis davon, als Lohn in Anführungszeichen, dieses Glück empfangen, was eben aus dieser dauerhaften Zweisamkeit kommen kann. Und das ist dann nicht unangemessen, wenn sie sagen, ich habe doch nur geheiratet, damit ich hinterher mit dir glücklich bin und du mit mir. Das würde man nicht unmoralisch finden. Wenn ich das nur für mein Glück, dann ist was falsch. Aber wenn das auf Gegenseitigkeit ist, Liebe und Ehe sollen zusammengehören und dann ist das ganz folgerichtig. Und der Lohn ist hier nicht künstlich drangehängt. Also wenn du schön Bitte und Danke sagst, kaufe ich dir hinterher ein Eis. Sondern dieser Lohn ist die Vollendung des Handelns, um das es geht. Es führt dahin. Wenn du diesem Menschen den Hof machst, dann lässt er sich vielleicht auf dich ein und dann zum Lohn, in Anführungszeichen, schenkt er oder sie dir schließlich ihre Liebe. Wenn du nach den Maßstäben des Reiches Gottes lebst, dann ist dein Lohn, dass du dieses Reich, in das du dich hineingegeben hast, in alle Ewigkeit genießen kannst. Und diese Herrlichkeit wirklich in vollen Zügen genießen und feiern kannst. Wir haben gesehen, die Bergpredigt, die Seligpreisung sind keine praktischen Tipps für ein besseres Leben, sondern es ist ein Lebensstil, der ohne Christus unmöglich ist, der ohne Christus eigentlich auch keinen Sinn macht. Und da schließt sich der Kreis von dieser Seligpreisung zur ersten mit den geistlich Armen. Ich kann und will und werde aus mir selbst heraus Verfolgung nicht erdulden. Ich werde ganz schnell, werde ich abspringen. Und ich kann schon gar nicht fröhlich darüber sein. Mitläufer, Zaungäste sind ganz schnell weg, wenn es hart wird. Ich brauche dieses neue Leben, was Christus mir schenkt. Aber wenn Christus in deinem Herzen wohnt, dann bringt er dieses Leben hervor. Dann bringt er auch diese Standhaftigkeit hervor. Dann bringt er auch diese Liebe hervor, die auch noch den Verfolgern vergibt und sie segnet. Und dann kann ich sagen, der Herr ist mit mir. Darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und das ist die Zukunft, auf die wir zugehen. Und dann können wir getrost sein in allem, was uns hier begegnet. Und dann sind wir eine Kraft in dieser Welt als Gemeinde Jesu. John Wesley, hier war jemand aus methodistischem Hause, John Wesley hat gesagt, gebt mir 100 Menschen, die niemanden außer Gott fürchten, nichts außer der Sünde hassen und sich ganz Gottes Willen ausliefern. Und ich werde die Welt auf den Kopf stellen. Das ist die Kraft, die Gott in seine Gemeinde gelegt hat. Amen.